886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages und schauen eben, was so heute besprochen wird, welche Gespräche euch noch unterkommen. Und da plaudern wir eben schon in der Früh drüber und starten damit einer Schlagzeile in der Presse. Ein Thema, das wir gestern auch schon mit dabei haben, aber da gibt es eben ein paar weitere Aspekte, sich anzuschauen. Presse schreibt da, Kickels Traum vom Pass zweiter Klasse. Es geht um das große Thema, dass die Identitären und die AfD-Politiker und einige Rechtsextreme in Deutschland vor einigen Monaten besprochen haben auf einer Konferenz, und zwar die Idee, Menschen in Massen zu deportieren, aus Deutschland auszuführen unter dem Begriff Remigration, der aber in Wahrheit mehr oder weniger Massendeportationen meint, und das Ganze halt nach Kriterien, wo es einfach darum geht, dass diese Menschen entweder den deutschen Lebensstil gefährden würden oder halt straffällig geworden wären oder sich gegen die deutschen Werte richten würden. Es ist alles nicht so genau definiert, und das ist jetzt dann auch noch ein Thema, das dann eben in dieser Analyse wichtig wird, weil die Frage nämlich, wann genau gilt was, wer legt das fest, was wie gilt, und da eben diese Idee, die von diesen Rechtsextremen hier besprochen worden ist, darauf ist ja auch Herbert Kickl in der ZIP2 angesprochen worden, und er hat da eben gemeint, was jetzt die Presse hier schreibt, die Idee vom Pass zweiter Klasse, also der Vorschlag war hier nicht zu meinen Staatsbürger, die die Staatsbürgerschaft haben, ausweisen zu können, sondern eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um Menschen eine verliehene Staatsbürgerschaft wieder entziehen zu können. Also das ist die Idee, die Herbert Kickl da geäußert hat, und da hat die Presse zum Beispiel nachgefragt, was genau für Kriterien soll das sein? Das ist nämlich nicht so genau definiert. Da hat die FPÖ der Presse geantwortet, Herbert Kickl habe alles gesagt, was da zu sagen sei in diesem Detail, also nicht weiter erklärt. Aber wenn man schaut zu einer Presseersendung von der FPÖ, die auch gestern gekommen ist, da hat Herr Hafenhecker, FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenhecker, gemeint, völlig unverständlich die Aufregung über patriotische Standpunkte zu Asyl und Zuwanderung. Und darunter steht, FPÖ-Position ist klar, wer sich nicht an die Gesetze hält oder Österreich als soziale Hängematte missbraucht, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Da werden sehr viele Dinge vermischt, und da fängt es dann auch schon an, problematisch zu werden, weil wenn ich ursprünglich eine Thematik habe, wo es heißt, ja, man kann hier, ob Staatsbürger oder nicht, einfach Menschen anhand von gewissen Kriterien nehmen und abschieben und deportieren, aber diese Kriterien nicht genau definiert sind und da zum Beispiel in der Überschrift steht, nicht an die Gesetze, ist das eine, aber soziale Hängematte, okay, das ist schon ganz was anderes. Mhm. Da sind wir dann auch schon weit weg von, sprich, schweren Verbrechen, terroristischen Akten und so weiter und so fort, sondern das ist halt dann sehr schwammig formuliert. Also das ist schon etwas, wo man mal hellhörig werden kann, wenn man sagt, wo genau sind die Kriterien gesetzt. Hafenhecker meint da weiter, dass patriotische Politiker versuchen, einen Schaden zu begrenzen und wieder gut zu machen, den linke und pseudo-bürgerliche Parteien in den letzten Jahren durch falsche Asyl- und Zuwanderungspolitik angerichtet haben, ist kein Geheimnis. Im Gegenteil, es ist unsere Pflicht im Sinne der eigenen Bevölkerung. Und das Thema Remigration im Zusammenhang mit kriminellen, nicht integrationswilligen und in keiner Weise schutzbedürftigen Ausländern ist das Gebot der Stunde. Auch da wiederum, da ist die Frage halt, welche genauen Punkte sind da gemeint? Mhm. Weil die Ursprungsthematik ist eben eine gewesen, wo es heißt, es sollte eigentlich um Massenabschiebungen gehen. Und das ist halt echt, sagen wir mal so, schwierig und sehr, sehr kritisch. Ja. Vor allem, dass diese Dinge halt dann gesagt werden. Es wird auch weiter verteidigt damit, dass in Schweden das Thema auch diskutiert würde, und zwar, weil eben da war lange, wie hier geschrieben wird, völlig zügellose Einwanderungspolitik, aber Neubürger ihres Gastlands, wenn die schwer kriminell werden, wieder auszubürgern, wird in Schweden diskutiert. Stimmt so nicht, muss man sagen. Also zumindest konnte ich das nicht verifizieren. Es wird auch nicht hier irgendwie weiter verlinkt darauf. Sondern Schweden, stimmt, hat generell einfach ein paar restriktivere Gesetze erlassen für Zuwanderung und auch eine Politik versucht zu forcieren von freiwilliger Auswanderung von Menschen, also in ihre Herkunftsländer und so weiter. Aber in Schweden wird nicht diskutiert, dass man Staatsbürgern die Staatsbürgerschaft aberkennt und sie dann wieder abschieben kann. Ja. dann auch weiterführend in der Presse angeschaut, ist das überhaupt möglich? Also ist es überhaupt möglich, so ein Gesetz erlassen zu können, dass man Menschen eine Staatsbürgerschaft gibt und sie ihnen dann aber wieder entzieht? Also da meinen einige Experten, die in der Presse zitiert werden, nein, das ist eigentlich nicht möglich. Und zwar, weil es einfach eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft wäre. Also wenn man eine Staatsbürgerschaft bekommt, muss man dafür Kriterien erfüllen. Man hat ja einen Kriterienkatalog dafür und dann hat man diese Staatsbürgerschaft und damit ist man einfach auch geschützt und in der Verfassung steht drinnen, dass man eben nicht aufgrund der Herkunft diskriminiert werden darf. Das wäre in dem Fall klar so. Also dürfte laut Experten einfach so nicht möglich sein. Auch das Innenministerium sagt, in dem Fall, der Vorschlag ist eigentlich nicht möglich, weil dann diese Menschen ja staatenlos wären und ja, das darf auch nicht passieren,
eben.
Weil man die alte Staatsbürgerschaft ja abgeben muss,
genau.
Wenn man eine neue Staatsbürgerschaft annimmt.
Grundsätzlich, ich würde auch vermuten, dass das massiv gegen die Menschenrechte geht.
Das ist das Nächste, auch die Menschenrechte sind da ganz klar eigentlich, dass das so nicht gehen kann, ja. Weil es eine schwere Diskriminierung ist und dann müsste man könnte auch die Menschenrechte nicht ändern, da müssten ja alle, also die Europäische Menschenrechtskonvention müssten ja alle Länder mitbestimmen oder mitabstimmen in diese Richtung. Die einzige Option wäre, dass man diese Menschenrechtskonvention verlässt, um das im Alleingang umzusetzen.
Und wollen wir das wirklich?
Also, das ist eine andere Frage. Ich fand nur nochmal der Vorschlag an und für sich und vor allem die Unklarheit in den Details so interessant, dass ich sage, da kann man schon mal nochmal einen Blick drauf werfen, was hier Ideen sind, die offen lanciert werden. Massenabschiebungen, Massendeportationen nach sehr, sehr ungenauen Kriterien, wo man einfach sagt, im Schluss ist es dann, wem einfach die Person nicht zu Gesicht steht, dann kann die damit betroffen sein. Und das ist ein extrem gefährlicher Weg, der hier beschritten wird, wenn auch bis jetzt nur rhetorisch.
Ja, aber trotzdem ist er da und ich finde auch gut, dass wir drüber reden, weil es sind Schritte in eine sehr bedenkliche Richtung.
Ein bisschen weg von einer demokratischen Rechtsstaatlichkeit.
Ja.
Aber ja. Gut, kommen wir zu was anderem, bleiben aber bei der Innenpolitik.
Ja genau, gestern haben zwei neue U-Ausschüsse ihre Arbeit aufgenommen und news.orf.at titelt der U-Ausschüsse starten intensive Zeit mit, unter Anführungszeichen, Fallstricken. Was ist passiert? SPÖ und FPÖ haben den COFAG-U-Ausschuss eingerichtet, sollen Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur beleuchten und die ÖVP hat einen U-Ausschuss verlangt für rot-blauen Machtmissbrauch. Da soll die Regierungsbeteiligungen von SPÖ und FPÖ im Zeitraum 2007 bis 2020 unter die Lupe genommen werden. Das Ganze ist unter anderem deshalb kurios, weil es eine gesetzliche Regelung gibt, dass U-Ausschüsse knapp 3 Monate vor der Nationalratswahl enden müssen. Die wird im September sein. Das heißt, die ganze Arbeit muss Anfang Juli beendet sein. Es ist knapp.
Sportlich,
ja. Fragt man sich dann, ergibt das überhaupt einen Sinn? News.orf.at hat der Politberater Thomas Hofer gefragt. Der wird damit Vor- und Nachteilen zitiert. Da erwähnt er auch die Fallstricke, die in der Schlagzeile vorkommen. Sagt, es kann schon gut sein, dass es Vorteile hat, wenn der U-Ausschuss sich nicht ewig hinzieht. Ja, die Öffentlichkeit verliert Interesse, ist so wie bei allem, es gibt einfach einen gewissen Abgewöhnungseffekt. Irgendwann ist das alles nicht mehr so schockierend und da denkt man sich, naja, okay, wann ist es endlich vorbei? Aber natürlich, die Zeit wird knapp. Wie weit kann man wirklich in die Tiefe gehen? Und natürlich, wenn man nur so wenig Zeit hat, dann ist es auch leichter für die Menschen, die man gerne vorladen möchte, zu sagen, ah, da kann ich leider nicht. Weil wenn es dann mal bei einem Termin nicht kannst und es sind nur, weiß nicht, es gibt knapp 2 Monate, die da dann für Befragungen zur Auswahl stehen, und dann kannst du sagen, naja, dann geht es halt leider nicht aus bei mir. Mhm. Also es wird halt sehr leicht gehen und da haben auch Abgeordnete schon Sorgen, dass die wirklich großen Fische, wird hier genannt als Begriff, sich einfach dem entziehen. Und das Ganze ist unter anderem deshalb kurios, weil U-Ausschüsse sind ja eigentlich vorgesehen als Kontrollinstrument des Parlaments und eigentlich ist das ein Minderheitenrecht, das heißt eigentlich ein Oppositionsinstrument. Mhm. Die ÖVP ist die erste Regierungspartei, die während sie regiert einen U-Ausschuss einsetzt.
Aber nicht gegen sich, fairerweise.
Nicht gegen sich.
Sondern gegen die anderen.
Sondern also gegen die anderen. Also das gab es noch nie und das ist spannend und spannend auch, was Bundeskanzler Karl Nehammer dazu gestern in der ZIB 2 sagt.
Vor allem hat gesehen, wie U-Ausschüsse instrumentalisiert werden, gerade in der letzten Zeit.
Also das ist schon, das zu sagen, während man selber einen U-Ausschuss einsetzt, der, ich bin nicht der Einzige, der das sagt, auch durch die Medien quer durch eigentlich wirklich als Wahlkampfinstrument gesehen werden kann. Weiter sagt Karl Nehmer auch in der ZIP 2, ja, der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hätte nie so heißen dürfen, weil das ist wertend. Der U-Ausschuss, den die ÖVP jetzt aber einsetzt, heißt rot-blauer Machtmissbrauch. Also mich dünkt, da gibt es eine Doppelmoral.
Ja. Und ganz oft, wenn es ist das, was hauptsächlich die große Gefahr ist, dass Menschen, wenn sie zur Löwinger Bühne fahren wollen, unabsichtlich ins Parlament fahren und gar nicht merken, wenn sie dann drin sitzen. Ja, ja, sondern genau. Es erst nach 2 Stunden auffällt, wenn sie wieder rausgehen und sagen, warum bin ich jetzt am Ring in Wien? Ja. Es ist leider Gottes ein Trauerspiel in jede Richtung.
Ja, leider.
Muss man ehrlich gesagt sagen. Aber wir werden diese Urschüsse mitbekommen.
Ja, und wir werden wahrscheinlich auch wieder in den Zeitungscheck darüber reden.
Davon gehe ich aus. Und jetzt noch was ganz anderes. Sarah, es geht um Influencer in Italien.
Genau, die neue Welt von Social Media, und da betitelt der Standard strengere Regeln für Influencer in Italien. Nach einem Skandal sollen Influencer eben in Italien künftig gleichen Regeln folgen wie traditionelle Medien. Was war der Skandal? Schauen wir nochmal kurz zurück. Die Unternehmerin Chiara Ferragni hat für einen Lebensmittelhersteller einen Weihnachtskuchen entworfen, mit dem Versprechen, dass ein Teil der Einnahmen an ein Kinderspital gespendet wird. Und sie hat auf ihrem Instagram-Kanal dafür geworben. Sie hat 29 Millionen Follower aktuell. Und im Endeffekt hat der Lebensmittelhersteller dann aber schon lange vor der Aktion einfach Geld an das Kinderspital überwiesen, was ja grundsätzlich gut ist, aber an der Aktion vorbeigegangen ist, und man wusste da noch nicht die tatsächlichen Verkaufszahlen, was da rausgekommen wäre, wenn man sich halt eben an diese Aktion gehalten hätte. Daraufhin sind sowohl der Lebensmittelhersteller als auch das Unternehmen von der Frau Ferragni mit einer Geldstrafe von 1 Million Euro bestraft worden. Und jetzt hat die Kommunikationsbehörde in Italien beschlossen, dass eben auch für Influencer das gleiche Gesetz wie für alle Medien gelten soll, die Inhalte auf Social Media und Co. produzieren und verbreiten. Wenn sie ihre Werbung nicht sofort erkennbar machen, dann droht ihnen eine Strafe von bis zu 600.000 Euro, wenn sie mehr als 1 Million Follower haben. Und ich finde das Thema an sich deswegen auch wichtig, weil ich glaube, manchen ist auch gar nicht bewusst, was für eine Macht man als Social Media Profil hat. Auch als Influencer, egal, auch muss ja keine 1 Million Follower sein, aber was für eine Macht man hat, wenn man für ein Produkt wirbt, und wie viele dir das vielleicht einfach abkaufen, ohne nachzudenken auch.
Absolut.
Oder in dem Fall dann auch noch eine Wohltätigkeitsorganisation.
Absolut. Bleibt auch da natürlich immer zu sagen, auf deiner Seite ein bisschen Eigenverantwortung.
Ja,
nur weil einer viele Follower hat, weiß er nicht, von was er redet, auf deiner Seite. Auf der anderen Seite auch Vorteil für uns, wir sind keine Influencer.
So ist es.
Also bei uns ist es wurscht. Ne?
Das stimmt.
Das ist ein Vorteil.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!